Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste. Der Sommer Grand Prix 2026 ist endlich gestartet und damit können wir hier auch wieder über Wettkämpfe sprechen. Und genau das tun wir in dieser neuen Ausgabe der Flugshow, zu der ich, Luis Holoch, euch recht herzlich willkommen heiße. Und ich heiße auch herzlich willkommen und freue mich sehr, dass er mir diesmal Gesellschaft leistet, Tobias Ruf. Hallo Tobi.
Hallo Luis, hallo an alle, die uns zuhören.
Ja, es ist ein schönes Schwitzen bei roundabout 30 Grad. Das galt auch an diesem Wochenende in Wiesbaden. So viel können wir an der Stelle schon mal sagen. Wir können euch auch sagen, dass du, wie so viele andere an diesem Wochenende, leider keine Bewegtbilder zur Verfügung hattest. Ich dagegen schon. Ich habe also alles und jeden Sprung gesehen. Also ihr könnt mich alles fragen und du mich logischerweise auch. Und ja, das ist das Setting, in dem wir jetzt auf das Wochenende in Wiesbaden zurückblicken. Die Frage, wie es dir gefallen hat, übrigt sich logischerweise. Wie hast du das Ganze denn trotzdem verfolgt und wahrgenommen?
Ja, gut, anhand der Ergebnislisten und finde es schon auch immer spannend, so die ersten Resultate, die ersten Ergebnisse dann zu sehen, dass da keinerlei Bewegtbild frei zugänglich ist, finde ich absolut unmöglich, ist ein riesen Vermarktungsproblem. Ich stelle mir die grundsätzliche Frage, was der Sommer Grand Prix in dieser Form, in der uns in diesem Jahr präsentiert wird, was das soll, warum man das überhaupt noch Grand Prix nennt, was da für eine Idee, für eine Struktur dahinter steckt. Und deswegen hatte ich dir ja auch geschrieben, hey Luis, ich werde zwar nicht sehen, aber lass uns doch grundsätzlich mal drüber sprechen, was das denn für ein Produkt sein soll, was es gerade ist und ob es da nicht, da gibt es andere Ideen. Ich habe auch welche mitgebracht und du hast sicherlich auch Ideen und Gedanken. Und ja, deswegen, als ich schon gesehen habe, ich blicke natürlich immer sehr aus der deutschen Perspektive aufs Skispringen, qua meines Jobs, weil das im Fokus meiner Berichterstattung steht, wie ihr ja auch wisst. Und als ich schon gesehen habe, wer daran teilnimmt, jetzt alle bitte nicht despektierlich verstehen, war mir schon klar, aus welcher Perspektive man da als deutscher Skiverband rangeht und insgesamt auch das Teilnehmerfeld, das internationale, das ich gesehen habe, da fällt meine Wertung dann natürlich schon anders aus als das, was in Courchevel dann hoffentlich passieren wird. Da werden wir ja zumindest aus deutscher Sicht, das ist ja gesichert, prominentere Namen sehen. Deswegen schön, dass wir wieder Ergebnislisten haben, dass wir uns da wieder reinfuchsen können, aber alles nicht überbewerten. Und die Frage muss sich jetzt stellen, wenn dieses Ding läuft, wo soll denn der Weg hingehen mit den Sommerwettbewerben?
Ganz genau so ist es. Das haben wir uns überlegt und wollen das hinten raus logischerweise noch behandeln. Jetzt steht erstmal im Fokus das, was auf der Schanze so passiert ist. Ja, und ich hatte ja zumindest auch mal so vorsichtig über unsere Insta-Story angefragt, ob es Hörerinnen und Hörerfragen gibt. Die eine von Rian Minimi hast du gerade schon beantwortet. Wie stark besetzt fandet ihr die Starterfelder? Ja, muss man schon sagen, es war ein Weltcup-Light, würde ich mal so sagen. Also es war ziemlich durchmischt. Die Deutschen waren da so ein bisschen in der Vorreiterrolle, nicht ihre erste Garde sozusagen zu schicken, aber es haben logischerweise auch noch einige andere Nationen gemacht. Also da fehlten wirklich sehr, sehr prominente Namen. Nicht zuletzt natürlich die beiden amtierenden Gesamtweltcup-Sieger, Siegerinnen. Aber es gibt natürlich trotzdem Namen, die sich jetzt schon so ein bisschen in den Fokus gesprungen haben. Damit würde ich sagen, schauen wir kurz auf die, die es aufs Treppchen geschafft haben. Bei den Frauen gab es 2 slowenische Siege. Damit stehen sie jetzt bei sage und schreibe 8 Siegen aus 8 Springen im Sommer Grand Prix in Wiesbaden. Also die sind da noch ungeschlagen. Das lag am Samstag an Ema Klinets, die gewonnen hat vor Silja Opset und Josephine Panier. Am Sonntag war es dann Nika Wodan vor Yuki Ito und wieder Silja Opset. Ja, und bei den Männern haben wir einen zweifachen Sieg gesehen von Naoki Nakamura am Samstag vor Marco Wörgötter aus Österreich und Gregor de Schwanden. Den muss man, glaube ich, niemandem mehr vorstellen. Ja, und am Sonntag dann 2 neue Namen ganz weit vorne. Kaimar Vagul aus Estland, hört, hört, und Rok Oblak aus Slowenien. Und daran schließen wir schon mal die zweite Frage von Rian Minini an, die sie noch gestellt hat. Wie hoch ist in diesem Zusammenhang, also sie meint die Starterfelder, der zweite Platz von Kaimar Vagul einzuschätzen?
Das wird der Seele des jungen Burschen extrem gut tun, weil er ja wirklich super mutig ist, was die Karriereplanung angeht. Also wirklich alles auf diese Karte Skispringen zu setzen, zu sagen, hey, ich gehe mit Sack und Pack und Family nach Oberstdorf und setz wirklich darauf, ich will das durchziehen. Und dann merkt man ja, der junge Bursch ist noch nicht so weit. Und auf dieser großen Bühne, die für ihn eine große Bühne ist, bei diesem Publikum, auf dieser Schanze, unter einem offiziellen Senioren-FIS-Wettbewerb einen Treppchenplatz zu holen, kann der Anfang einer großen Geschichte sein. Und das setzt natürlich im Kopf Dinge frei, die für so junge Sportler massiv wichtig sind. Und wir haben es in den vergangenen Jahren gesehen. Ja, der Sommer Grand Prix hat bedingte Aussagekraft, aber der Sommer Grand Prix kann Impulse für den Winter setzen. Und es gibt nicht wenige, die sich im Sommer das Selbstvertrauen geholt haben, das sie auch rüber transportiert haben in einen Winter. Philipp Raimund, Paradebeispiel. Auch Wladimir Zugrafski, was wir hier mal so ein bisschen belächelt hatten, ja, der hat da die ersten großen Akzente gesetzt, die er dann in den Winter rüber transportiert hat. Also, gerade für so einen jungen Springer, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was bedeutet das für Gregor Deschwanden? Ja,
Er hat
schön,
es halt schon
nice
mal
to have,
gemacht. Ja.
ist in Ordnung, ja, aber der hat ein bisschen mehr in der Vitrine stehen, aber gerade für einen jungen Springer, der jetzt auch nicht aus einem riesigen Verband kommt, ja, wo da so normale Automatismen und ich habe dann eine Behördenstelle und kann in Ruhe meinen Sport machen. Und wenn es nicht ganz klappt mit dem Skispringen, dann bin ich bei der Bundespolizei und habe Sponsoren mit dahinter und dies und das. Aber in dieser speziellen Konstellation, in der Kaimar Vagul steckt und in dem Alter, ist das eine tolle Geschichte.
Absolut. Und irgendwo auch History Repeating, weil ja sein Landsmann Arti Aigro an Ort und Stelle vor 2 Jahren schon zweimal Zweiter geworden ist. Also auch irgendwie ein ganz interessanter Kreis, der sich da schließt. Aber ich habe sofort gedacht, okay, das ist jetzt definitiv einer, den wir für die jetzt begonnene Saison und dann logischerweise für den Winter mal ganz genau im Auge haben sollten. Hoch veranlagt, definitiv. Das war er von vornherein. Er hat es jetzt in einem okay besetzten Springen auch geschafft und war die Woche vorher in Oberstdorf, da gibt es im Ende Juli immer ein Nachtspringen auf der Normalschanze, da hat er wirklich schon eine Duftmarke gesetzt, hat er also haushoch gewonnen, ist auch aus niedrigeren Gates angefahren, also deswegen konnte man sich schon erwarten, dass er in einer sehr guten Form anreisen wird und das hat er eben auch genauso bestätigt. Und nicht zuletzt tut es halt auch dem Skispringen gut, dass da vorne mal wieder eine ganz andere Nation zu sehen ist als die Klassiker, über die wir, seitdem es die Flugshow gibt, ja Woche für Woche eigentlich sprechen.
Absolut. Und das ist dann der Vorteil an nicht so prominent besetzten Feldern, dass das natürlich Chancen und Perspektiven dann eben auch für solche Nationen und für solche Athleten eröffnet.
Ja, und da gibt es auch noch andere Namen, die wir erwähnen könnten. Ich meine, Daniel Vassiljev haben wir in der letzten Saison schon kennengelernt. Auch da fing es im Sommer an. Also es sind auch die kleinen Nationen, die sich da in den Fokus springen. Roman Kudelka, vielleicht ist es jetzt der 12. Frühling, in den er jetzt reinstartet. Er ist ja auch schon lange dabei. Also das war auch sehr, sehr auffällig, wie gut der unterwegs war. Und weil du eben die deutsche Perspektive angesprochen hast, würde ich sagen, können wir auch einen Blick nach Österreich werfen, denn ich finde, anhand dieses Sommer Grand Prix-Ergebnisses zeigt sich sehr gut, wie groß der Unterschied auch zwischen diesen beiden Nationen ist, was vor allem die Breite angeht, aber auch dann, sagen wir mal, die Fähigkeit, wenn man dann mal eine Chance bekommt, abzuliefern. Weil das, was die zweite Garde der Österreicher abgeliefert hat, fand ich, also am Samstag war es sehr stark und am Sonntag haben sie es im Grunde genommen nochmal so bestätigt.
Ja, klar. Und man muss sich die Jahrgänge dazu anschauen. Ja, also ich finde auf den ersten Blick finde ich da keinen, der eine 19 im Geburtsjahr vorne dran stehen hat, sondern da hast du, da war Marco Wörgerter mit zwei, Jahrgang 2002 eigentlich noch der Senior in dieser Truppe. Gell?
So ist es.
Und da siehst du es, Chance bekommen, Chance nutzen. Wie hoch ist denn das Level in meiner zweiten Reihe? Und da merkst du, wie du es genau richtig beschrieben hast, da klopfen schon wieder welche an, wäre vielleicht ein bisschen zu früh gesagt, aber auch die holen sich dann im Endeffekt unter Wettkampfbedingungen bei den Senioren. Die Abläufe sind da, die Zuschauer sind da. Du springst nicht vor 10 Leuten, sondern da ist halt was los und da ist auch entsprechend mediales Interesse, vor allen Dingen seitens der polnischen Kollegen, natürlich drauf. Und die polnischen Athleten sind ja auch mit ihren Topspringern da im Endeffekt angetreten. Also, das hat schon ein bisschen ein Weltcup-Geschmäckle. Und wenn du das dann im Endeffekt umsetzen kannst, dann musst du dir als österreichischer Skisprung-Fan, musst du dir aktuell eh keine Sorgen machen. Aber ein Blick auf die Ergebnisliste reicht, dass du dir in einigen Jahren auch keine Sorgen machen musst. Im
Ganz
Gegensatz zu
genau
den
so
Deutschen.
ist's. Ja.
Zumindest das, was wir gesehen haben. Also, Deutschland ist ja auch nur zu dritt angetreten, aber die
Ja.
Ergebnisse sind sehr ernüchternd. Ja, wir wollen es nicht überbewerten, haben wir gesagt, aber Chancen sind dafür da, sie zu nutzen. Und wenn man sie nicht nutzt, ist es zumindest kein guter Auftakt, der das Ganze, den ganzen Neustart ja jetzt im Endeffekt nach der Ära Horngacher und was sich strukturell und sowas alles verändert hat, gibt nicht das allerbeste Gefühl, dass das ganze Ding jetzt gut ins Rollen kommt. Wollen noch nichts natürlich bewerten, dafür ist es viel zu früh, aber ein guter Start sieht definitiv anders aus.
Ja, was wir bewerten können, ist ja, was wurde als Ziel für das Wochenende ausgegeben und was sprang letztendlich bei heraus. Andreas Mitter, der jetzt selber noch nicht vor Ort war, hat gesagt, die Jungs haben die Möglichkeit, in die Punkte zu springen. Am Ende ist es der Junge geworden, namentlich Luca Roth, und auch nur am Samstag. Und die anderen beiden waren einigermaßen chancenlos. Und es war an beiden Tagen im Prinzip das gleiche Fehlerbild. Die Wettkampfanspannung, zumindest hat es Trainer Paul Winter so gesagt, war einfach zu groß, dass sie nicht befreit aufgesprungen sind, einfach zu fest in ihrem Bewegungsablauf waren. Und dann kommen da solche Sprünge und solche Ergebnisse dabei raus. Und das ist natürlich für die Jungs in dem Fall schade, weil es halt, da kann man die Situation mit den Österreichern vergleichen. Sie bekommen die Chance, sie waren aber offensichtlich nicht in der Lage, sie zu nutzen.
Ja, und wenn du da schon so eine massive Wettkampfanspannung hast, bei einem Sommer Grand Prix in Wismar, also da kommen ja, wenn sich mal ganz andere Chancen ergeben, wie soll denn da erst dann die Wettkampfanspannung sein?
Ja.
Und Luca Roth ist auch schon 26 Jahre alt, gell? Also der wäre in der österreichischen Mannschaft, wäre der mit Abstand der Senior gewesen, so. Und wenn das da der Einzige ist, der in die Punkte springt, schwierig. Vor allen Dingen, weil ja Andreas Mitter auch mir gegenüber gesagt hatte, ganz klar, natürlich haben die anderen einen gewissen Vorsprung qua Können, qua Erfahrung, qua Erfolgen der Vergangenheit. Aber es hat auch jeder aus der zweiten Reihe eine Chance, sich für die Weltcup-Mannschaft zu qualifizieren. Also Leistungsprinzip als oberste Maxime. Aber dann musst du auch auf dich aufmerksam machen. Und da reicht es dann nicht, im Training gut zu sein, sondern dann musst du unter Wettkampfbedingungen auch abliefern. Und wenn ich dann höre, ja, die Wettkampfanspannung war zu groß, dann ist das alles aber definitiv kein Empfehlungsschreiben. Und zwar jetzt schon Anfang August bei 35 Grad, die ich gerade in Rosenheim habe, in Richtung Winter blickend, wenn das im Endeffekt so schief geht, brutal schwierig. Also ihr hört schon, wir sprechen jetzt nur von den Männern, über die Frauen reden wir gleich. Da ist es eine andere Voraussetzung auch gewesen. Aber ja, aus der zweiten Reihe haben sich, klingt jetzt hart, aber die haben sich wahrscheinlich schon verabschiedet. Ja, also das ist
Ja.
extrem bitter und klingt extrem hart, wenn ich mir selber zuhöre. Aber in Courchevel kriegen sie die Chance nicht mehr. Da wird nämlich eine andere Mannschaft am Start sein. Und wenn du dich jetzt entsprechend positioniert und platziert hättest, dann wärst du der erste Ansprechpartner. Hey, wenn es hier mal wieder einen Platz gibt, dann nehmen wir natürlich den mit. Der hat es uns ja schon mal gezeigt. Aber da werden jetzt andere zum Zug kommen.
Zumal, das ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, es so ist, dass der Deutsche Skiverband bei den Männern nur 5 Startplätze hat. Das heißt, die Chance, in dieses Team zu kommen, ist schon automatisch per se mal kleiner. Und ja, sie ist sicherlich an diesem Wochenende nicht besser geworden. Das können wir auf jeden Fall an der Stelle so sagen. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht. Bei den Männern fand ich es jetzt in weiten Teilen relativ unauffällig, außer das, was sich sonst noch so an Kuriositäten ereignet hat. Aber das würde ich sagen, können wir auch noch hinten raus machen. Da gibt es noch einiges zu berichten. Ist dir denn noch was aufgefallen, Tobi?
Nee, auch dadurch, dass ich nichts gesehen habe und der Fokus auf Deutschland und auf der Entwicklung des Sommer Grand Prix liegt, darfst du gerne weiterführen. Wollen wir über die Damen sprechen oder machen wir die Kuriositäten bei den Männern oder was bei beiden? Was hast du denn für
Es
uns?
war bei beiden kurios, ja, kann man
Okay,
sagen. Wir
gut.
nutzen mal ganz galant als Überleitung von den Männern zu den Frauen den Kollegen Rob Oklak, den ich schon erwähnt hatte. Der springt nämlich für den SSK Norica Žiri. Und wenn es an diesem Wochenende eine Vereinswertung gegeben hätte, hätte genau dieser Verein sowas von abgeräumt, nämlich mit diesem dritten Platz und den beiden ersten Plätzen bei den Frauen, denn auch Ema Klinets und Nika Vodan springen ja für diesen Verein. Bei der Ema sicherlich noch mal ein bisschen überraschender, dass sie jetzt so weit vorne war, aber auch sie konnte es erklären, nämlich, dass sie jetzt nach langer Zeit mal endlich wieder dauerhaft gesund ist und auch vernünftig trainieren kann. Und sie tut es halt auch eben auch zu Hause, was sie offenbar sehr, 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 sehr gut tut. Also der Start erklärt sich gewissermaßen von selbst. Und ich fand es auch bemerkenswert, dass Heinz Kutin in seinem Fazit schon hervorgehoben hat, ja, die Sloweninnen wie auch die Norwegerinnen und die Japanerinnen sind wohl aktuell so das Maß der Dinge. Und da kann man ihm ja schlecht widersprechen, wenn man sich die Ergebnisse anguckt.
Der Heinzi weiß schon, was er sagt. Alles richtig.
Ja. Also sowohl in der Breite als auch in der Spitze, wenn man sich das anguckt, bei den Norwegerinnen, bei den Japanerinnen und bei den Sloweninnen hat jeweils nur eine Spitzenspringerin gefehlt, mit Nika Preuz, Sara Takanashi und Anna-Odine Ström. Aber natürlich auch bei Team Deutschland, dann würde ich sagen, wenn wir das eben bei den Männern behandelt haben, dann würde ich sagen, können wir das jetzt bei den Frauen auch machen. Liest sich zwar im ersten Moment auch nicht toll, dass Juliane Seifert als Beste an beiden Tagen auf Platz 15 war. Aber wenn man sich dann die Jahrgänge der anderen anguckt, die da so mitgesprungen sind, muss man sagen, da reden wir schon noch mal über eine ganz andere Thematik als jetzt bei den Männern.
Ja, und auch die Ergebnisse halt. So. Also, wir reden, wie gesagt, über Jahrgänge deutlich, deutlich, deutlich jünger und über das, was sie daraus am Ende des Tages dann gemacht haben. Und das persönliches Bestergebnis von Alwine Holz, die sie eingestellt hat. Anna Fei Scharfenberg war, glaube ich, das beste Ergebnis ihrer Karriere bei den Seniorinnen. Dann springt auch eine Anne Heckel in die Punkte. Eine Julina Kreibich springt in die Punkte. Punkte. So. Und bei den Herren ist
Plural.
es. Ja, genau. Und bei den Herren ist es einer, ja, an einem Tag, der Luca Rota ist, der Weltcup-Erfahrung hat, der im A-Kader ist und der mal 26. wird. So. Und Juliane Seifert macht Juliane Seifert-Dinge. Solider 15. Platz. So. Das ist halt. Einfach so ihr Level, ihr Niveau. Und die Jungen haben scheinbar diesen Wettkampfdruck nicht so extrem gespürt. Das Feld war auch kleiner bei den Damen, das muss man schon auch immer noch mit dazu sagen. Aber es war prominenter besetzt als bei den Herren. Es war wesentlich prominenter. Und von daher, Heinz Kutin ist auch ganz klar reingegangen, hat gesagt: Hey, die haben gut trainiert. Und das Niveau wird nicht reichen für den Weltcup, noch nicht ganz reichen, das waren seine Worte, aber sie sollen Erfahrung sammeln. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, um möglichst ein paar Punkte zu holen. Und die Gelegenheit wurde genutzt. So. Und dann würde ich schon sagen, war glaube ich auch meine Überschrift, also Lichtblicke bei den Damen, kann man da definitiv sagen.
Absolut. Also Weil wir eben von verpasster Chance ge geredet haben bei den Männern, können wir das bei den Frauen definitiv genau andersrum attestieren. Sie haben im Prinzip, also bis auf Juliane Seifert, haben sie alle beste Karriereergebnisse
Okay.
erzielt und mehr kannst du auch nicht, kannst du an der Stelle auch nicht erwarten, weil wie du sagst, da waren jetzt auch noch genügend Springerinnen dabei, die Weltcup-Podien hatten oder sogar Weltcup-Siege. Wenn man sich das, wenn man sich das anguckt, die Namen auf dem Podium habe ich ja schon vorgelesen, die haben ja alle schon
Naja,
Weltcup-Siege
klar.
geholt.
Ja, eben, eben.
Und dahinter tummeln sie sich ja auch. Also unsere chinesische Freundin Zheng Ping hat sich ja auch wieder hervorgetan. Übrigens mit sehr, sehr schönen Landungen der Ball. Das hat sie mittlerweile also auch drauf. Also da sieht es jetzt nicht so aus, als ob das nur ein One-Season-Wonder war, sondern dass die nahtlos daran anknüpft, wo sie jetzt gewesen ist. Also das sah wirklich schon sehr, sehr gut aus, wie man insgesamt auch sagen muss. Es wurden zur neuen Saison jetzt wieder Vorschriften eingeführt, die es den Kampfrichtern erlauben, bessere Noten zu vergeben. Und ich habe auch mit unserem befreundeten Kampfrichter Hannes Bose Kontakt gehabt, der ja an diesem Wochenende sogar Sprungrichter war, wird er uns sicherlich demnächst mal von erzählen. Und aus seiner Sicht sagte er, das hat sich schon bewährt, die Noten wurden auch zu Recht so gegeben und sie sind da ganz zufrieden, dass sie das jetzt wieder in bessere Bahnen gelenkt haben. Also das ist auch definitiv eine gute News an der Front.
Voll.
Wir können noch auf einen Namen zurückkommen, der gegen Ende der letzten Saison großes Thema war, weil seine Zukunft nicht ganz klar war, und sich dann mit Saisonende entschieden hatte, nämlich Igor Medved. Bei Olympia unangenehm aufgefallen durch seine Alkohol-Eskapade, die ja dann anschließend in eine Suspendierung gemündet ist und er war ja dann nicht mehr finnischer Nationaltrainer, aber er ist jetzt schon wieder zurück. Ist das nicht schön? Er ist jetzt. Und die Kombination muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nationaltrainer der Frauen in China. Und wer ein bisschen Ahnung von der chinesischen Kultur hat, weiß, dass das eigentlich Disziplinfanatiker sind. Deswegen habe ich mich gefragt, wie die Kombination denn eigentlich zusammenpasst, ehrlicherweise.
Da muss er sich wirklich zerbreißen. Also ja, vielleicht nutzt das so als selbstdisziplinierende Maßnahme. Ja.
Da gibt es, glaube ich, wenig bessere Orte als China, wenn man ehrlich ist. Ja.
Das ist korrekt, das ist korrekt.
Auf jeden Fall sehr interessante Personalie an der Stelle. Das kann man definitiv so sagen. Was kann ich euch noch erzählen? Wir fangen die Saison auch schon wieder mit, sagen wir mal, Krankheiten an, die wir eigentlich schon kennen. Stichwort Erin Maria Quandal zum Beispiel. Wofür ist Erin Maria Quandal bekannt? Dafür, dass sie zwar in der Luft sehr, sehr stark ist, aber sagen wir mal, was die Landung angeht, nicht zu den stärksten gehört. Und was passiert dann meistens, lieber Tobi, wenn man so den Eindruck hat, die ist nicht die sicherste Landerin? Was macht man dann in der Regel?
Ja, also einen sauberen Telemark, alles wunderbar, schön gestanden, diszipliniert ist es dann eher selten.
Richtig. Und dementsprechend wird in der Regel auch mit dem Anlauf heruntergegangen. Das Problem ist nur, wenn man nicht weiß, wer jetzt eigentlich verkürzt
Okay, ja.
und damit Kritik auslöst, die total vermeidbar ist, weil wenn in der TV-Einblendung und auch im Live-Ticker steht, dass die Jury um drei Einstiege verkürzt, würde man ja denken, der Fall ist klar. Wenn man dann aber hinterher aufs Ergebnis schaut und dann feststellt, ach Moment, die Jury ist ja nur um zwei Gates nach unten gegangen und der Trainer noch um ein weiteres, stellt sich die Sache ja schon wieder anders dar, weil sie dann nicht in dem Maß bevorteilt wird, wie das Kritiker ja gerne unterstellen. Und ich finde, im Jahr 2026 sollte man seitens der FIS und seitens von Swiss Timing, dem Datendienstleister, so weit sein, dass man das vernünftig darstellt und nicht ein völlig verzerrtes Bild nach außen gibt.
Absolut, absolut. Also ja, völlig unverständlich. Und man sagte, man will diese Transparenz gezielter jetzt schaffen und dann hängt man im Endeffekt auch wieder in der Luft. Ja, das
Ja.
mag für den normalen Zuschauer völlig irrelevant sein, aber da geht es eben um Details und Feinheiten. Und die müssen stimmig sein. Das muss sitzen, kann nicht sein.
Vor allem, wenn du ja, wenn dir ja dann als Jury vorgeworfen wird, Mensch, ihr bevorteilt die und du ja im Handumdrehen beweisen kannst, na, also ganz so ist es ja nun nicht. Also das ist ja, da müsst ihr auch die FIS ein Interesse dran haben. Woran sie auch ein Interesse dran haben sollten, ist, dass nicht irrtümlicherweise Disqualifikationsmeldungen rausgegeben werden. Das war nämlich bei Erin Maria Quandal am ersten Tag auch noch so. Ihr werdet da zwar in der Ergebnisliste sehen, DNS did not start. Das stimmt auch, aber es hieß erst, dass sie disqualifiziert wurde. Was war passiert? Sie saß auf dem Balken, die Ampel tickte auf Sekunde 57 dann auf grün und ihr Trainer hat sich geweigert, sie runterzuschicken, weil die Windverhältnisse in dem Moment, in dem grün war, wieder aus dem Korridor geraten sind und er das als zu gefährlich empfunden hat. Dann liefen die 10 Sekunden ab, sie ist vom Balken runtergegangen und wurde dann aber von den FIS-Verantwortlichen aus dem Startbereich rausgeschickt. Soweit, so gut. Da hätte man dann jetzt denken können, okay, ist ein klassisches DNS. Aber dann hieß es erstmal disqualifiziert wegen Fehlstarts. Ja, so habe ich da auch reagiert. Ja, vor allem, weil man, und
Okay.
das kam jetzt noch hinzu, gar nicht wusste, dass grün war, weil nämlich die Startampel in der TV-Grafik nicht funktioniert hat. Also
Okay.
man wusste gar nicht, ist jetzt grün, ist jetzt gelb, ist jetzt rot.
Aha.
Ja, und auch das sieht in der Außendarstellung nicht gut aus, um es mal diplomatisch unterzubringen. Ja.
Ist noch nett formuliert, ja.
Ja. So, damit aber der Kuriositäten noch nicht genug, lieber Tobi. Hast du schon mal gesehen, gelesen, dass jemand disqualifiziert wurde, weil er die falsche Startnummer dabei hatte?
Das ist mir noch nicht untergekommen.
Dann hättest du jetzt in Wismar, wenn du dein Bewegtbild gehabt hättest, Zeuge dessen werden können, weil das nämlich Remo Imhoff passiert ist.
Aha.
Er hat es dann am Folgetag so erklärt, dass er in seiner Tasche wohl mehrere Startnummern zur Auswahl gehabt hat und irrtümlicherweise eine mit demselben Sponsor gewählt hatte, wie jetzt
Ach
in
was.
Wismar.
Ist ja witzig, okay.
Ja,
Haben wir es
also
nicht
er
schon mal
ist.
gesehen, dass sie die Startnummern aufgemalt haben, das hatten wir,
Ja,
oder?
das gibt es immer mal wieder, ja.
Ja,
Ja,
genau. Das
ja.
ist das Einzige, was mir jetzt geläufig ist. Aber
Ja.
dass er eine falsche Startnummer rauszieht, das ist okay. Ja.
Ja, also er hat dann ein NPS Not Permitted to Start
Ja, genau, das sehe
entsprechend
ich.
bekommen,
Ja.
was ja auch völlig regelkonform ist, weil auch da gibt es Regeln, die man einhalten muss und wenn du das
Ja,
nicht
klar,
tust.
wenn wir jetzt die Jury und die Datengrafiken wegen Detailfehler kritisieren, dann müssen auch die Sportler auf ihre Details achten. Und eine falsche Startnummer ist eine falsche Startnummer. Geht halt nicht. So.
Aber das der Vollständigkeit halber, er hat keine gelbe Karte dafür bekommen, weil er sich dadurch ja
Okay.
keinen Vorteil verschafft hat. Im
Das finde
Gegenteil.
ich aber wiederum, finde ich dann wiederum richtig.
Das ist mit
Also
Verstand gelöst, ja.
absolut, absolut.
Der einzige Springer, der an diesem Wochenende eine gelbe Karte bekommen hat, ist auch kein Neuer in der Kategorie, ist Francesco Cecon. Der hat nämlich die Schrittkontrolle nach dem Sprung nicht bestanden. Soweit so normal. Die kurioseste Disqualifikation gab es aber von Christopher Eriksen Sundal. Da werden jetzt Flashbacks zur WM-Saison wach, aber ich kann euch sagen, es ist kein Skandal, sondern einfach riesengroßes Pech. Ihr kennt es, wenn ihr so eine Bindung schon mal gesehen habt an einem Sprungski, und manchmal wird da ja auch ziemlich detailgetreu drauf gefilmt, dass da dieses Bändchen dran ist, was du zwischen der Bindung und dem Schuh befestigst. Das ist einfach ein Sicherheitsband. Und nachdem es ja bei der WM 2023 diesen verheerenden Sturz von Peter Preutz gab, den ein Sicherheitsband hätte verhindern können, ist es zur Pflicht geworden, dass du genau dieses Sicherheitsband, wenn du dieses Bindungssystem eben springst, befestigen musst. Das wollte Christopher Eriksen Zürndal, aber es hat nicht funktioniert, weil der Verschluss geklemmt hat. Also ist er ohne dieses befestigte Sicherheitsband gesprungen. Schon während des ersten Durchgangs, dann gab es während des zweiten Durchgangs eine Untersuchung und er ist dann im Nachhinein dafür disqualifiziert worden. Sehr bitter, für manche sicherlich auch unverständlich, aber auch da geschriebene Regel ist geschriebene Regel.
Gerade wenn es solche Sicherheitsregeln sind. Also über Startnummern, okay, das ist das eine, aber das ist eine klare Regel und das dient der Sicherheit. Und wenn ihm da was passiert, dann ja.
Ja.
Sieht man aber auch, welches Risiko sie dann eingehen. Gell? Also
Absolut.
er hat es ja selber gemerkt und dann trotzdem zu sagen, hey, ich springe trotzdem, weiß ich
Ja.
nicht, ob das, ja.
Also es war so, dass er das frühzeitig gemeldet hatte oben im Startbereich, was ja auch mehr erstmal sehr, 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 sehr sportlich ist von ihm im besten Sinne. Aber wie es dann halt so ist, es wurde ihm dann gesagt, ja, wir dürfen dir leider nicht helfen, weil für dein Material bist du selber verantwortlich und du springst dann eben auf eigenes Risiko. Dann ist aber klar, dass du natürlich kontrolliert werden kannst und wenn du in dem Fall kontrolliert wirst, wirst du disqualifiziert. So wie ich das allerdings verstanden habe, wäre es so gewesen, wenn er das nicht gemeldet und nicht kontrolliert worden wäre, wäre er wahrscheinlich damit durchgekommen.
Ja, gut, dass es nicht, gut, dass er nicht damit durchgekommen ist.
Ja, fand ich auch.
Und dass das für alle auch eine Lehre ist, haltet die Regeln ein, schaut, dass euer Material passt. Und wenn es nicht passt, dann muss man halt irgendwann auch mal verzichten. Dann ist es halt leider so. Tut mir leid. Nee, tut mir nicht leid. Dann ist es so. Fertig.
Das so ist es lebe, gell?
Yep.
Und dann haben wir noch ich würde mal sagen, Nobody, der die wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich bitterste Disqualifikation erlitten hat, nämlich Kamil Waschek. Also Kamil Stoch ist weg, aber es gibt jetzt Kamil Waschek. Nicht zu verwechseln mit Pavel Vonsek. Der ist am Sonntag disqualifiziert worden, obwohl er eigentlich Sechster geworden wäre, weil nämlich seine Skier zu breit waren an der Spitze. Ihr erinnert euch vielleicht, das gab es in der letzten Saison auch das ein oder andere Mal, so gerade rund um Engelberg kann ich mich erinnern, rund um die Vierschanzentournee auch, dass es da zu einigen Disqualifikationen von Athleten gekommen ist, die Slatna-Ski gesprungen sind. Slatna hat danach nachgebessert. Ich befürchte nur, dass Kamil Waschek nicht zu den auserwählten Athleten gehört hat, der ein neues Paar Ski bekommen hatte in dem Zug. Jetzt rausgezogen wurde, der Ski hat nicht durch die Schablone gepasst und dann ist er disqualifiziert worden.
Ja, bitte. Also, gerade für so einen jungen Springer auch zu Hause auf der Bühne so ein Ergebnis, das du erzielst, dann ja, hat er gleich zwei Lerneffekte. Also, A, er kann auf der großen Bühne, es scheint was da zu sein, was Potenzial, was Talent angeht und was Wettkampfanspannung angeht. Aber ja, es wird halt kontrolliert. Und wenn du die Kontrolle nicht bestehst, dann stehst du nicht in der Ergebnisliste. Ganz einfach.
So ist es, ja. Damit haben wir die Frage von SJ Nokolov sicherlich auch noch beantwortet. Und Ski war ja ohnehin ein sehr interessantes Thema an dem Wochenende. Ich hatte es ja in der letzten Folge und auch in dem Instagram-Reel und was ich auch nochmal als Folge hochgeladen hatte, ja gesagt, dass sich da auf dem Skimarkt doch so einiges getan hat und habe an diesem Wochenende fleißig mitgeschrieben. Bei den Männern, die jetzt da waren, wohlgemerkt, da werden noch einige dazukommen, haben insgesamt 29 Springer ihre Skimarke gewechselt in diesem Sommer. Und bei den Frauen waren es deren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 immerhin, also ein Drittel des Feldes. Und einem unserer Hörer ist auch aufgefallen, dass die Slowenen nicht mehr Gorenje als Helmsponsor haben. Das hat damit zu tun, dass es bei den Slowenen einen Philosophiewechsel gab, so möchte ich mal sagen. Sie haben jetzt eine dezentrale Vermarktung. Das Wort liebt Tobi auch aus dem Skialpin, dem Biathlon, sodass die Athletinnen und Athleten jetzt selber über ihre Kopfsponsoren entscheiden können. Aber Gorenje ist weiterhin Partner des slowenischen Skiverbands, also werden wir weiterhin sehen. Das dazu.
Na, das finde ich eh gut. Also
Ja.
können wir ja mal kurz drüber sprechen. Wir haben es bei den Norwegern gesehen. Was passiert denn, wenn es mit einer zentralen Vermarktung Schwierigkeiten und Probleme gibt? Deswegen ist die dezentrale Geschichte meiner Meinung nach besser und sinnvoller.
Total, vor allem weil der Athlet als Individuum mehr für sich herausholen kann, das mal definitiv. Und ich weiß auch von mindestens zwei Fällen im slowenischen Team, denen durch genau diese zentrale Vermarktung sehr lukrative Sponsorendeals mit sehr, sehr großen Firmen auch entgangen sind.
Glaube
Die
ich nicht.
Namen darf ich an der Stelle nicht nennen, das habe ich hochheilig versprochen, aber es gibt diese Fälle. Kann ich euch an der Stelle auf jeden Fall sagen. Und wir hatten noch zwei Fälle, weil ich das auch in der letzten regulären Folge angesprochen hatte, zusammen mit Andy Schuler, dieses Thema technische Abnahme, also dieses Chippen der Anzüge, dass wenn du das nicht auf die Reihe bekommst, dass du nicht starten darfst. Da hatten wir leider zwei Fälle bei den Frauen. Das eine war Klara Ulrichhofer aus Tschechien, das andere Kim Emi Duschek, die da dann eigentlich die sechste Deutsche gewesen wäre. Aber da hat Heinz Kutin schon gesagt, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Aber das wird dann jetzt eben in Courchevel nachgeholt. Das heißt, sie wird dort auf jeden Fall auch mit von der Partie sein. Und dann würde ich sagen, Tobi, nehmen wir das doch als Übergang, um schon mal anzusprechen, wen von den Deutschen dürfen wir denn dort sehen? Auf wen dürfen wir uns da freuen?
Wir dürfen uns auf die großen Namen freuen. Also, es wurde schon angekündigt, dass man in Wisla ja tatsächlich dann eher die B-Mannschaft letztlich schickt und dass man jetzt gerade auch bei den Herren die 5 Startplätze, die man hat, nicht ausnutzt. Und das wird sich jetzt in Courchevel ändern. Und jetzt schaue ich kurz, da habe ich es: Karl Geiger, Felix Hoffmann, Pius Paschke, Philipp Reim und Andreas Wellinger. Das war der Call an Aufgebot. So. Und bei den Damen, da haben wir, wie gesagt, dann einen Startplatz mehr: Selina Freitag, Agnes Reisch, Juliane Seifert, Emily Toraza, Alwine Holz und Kim Amy Duschek, die du gerade eben angesprochen hast. Also auch da auf den ersten Blick, ja, Top-Aufgebot. Man will natürlich sich Courchevel anschauen. Ist noch ein Zeitl hin, aber jede Möglichkeit, jede Gegebenheit, die du nutzen kannst, bringt dir Erfahrungswerte.
So ist es. Wobei man der Transparenz halber dazu sagen muss, es wird voraussichtlich der letzte Sommer-Grand Prix auf der Schanzenanlage sein, so wie sie jetzt aktuell ist, weil sie ja dann im Zuge der Modernisierung für die Olympischen Spiele 2030 umgebaut wird.
Genau, ich denke, da geht es auch nicht ganz groß um die Schanze, aber du bist schon mal dort, du bist schon mal vor Ort. Man schaut sich natürlich auch Hotels an. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ohne dass man dann im Endeffekt so ins Blaue hineinfährt. Und jede Erfahrung, ihr wisst es selber, fahrt's zweimal, fahrt's dreimal, fahrt's viermal an denselben Ort im Urlaub. Die Dinge fallen leichter. Und man lernt immer dazu bei jedem Aufenthalt, den man verbringt.
So ist es. Für euch noch die Zeiten ist ganz einfach zu merken, sowohl Samstag als auch Sonntag identisch, 16 und 18 Uhr, erst die Frauen, dann die Männer. Und um die Frage vom Tom noch zu beantworten, wo zum Teufel kann man das überhaupt gucken? Da bleibt euch in diesem Sommer mit Ausnahme von Klingenthal nur der digitale Weg, das heißt auf den Digitalkanälen von Eurosport über HBO Max und Discovery Plus könnt ihr das Ganze verfolgen und genauso habe ich das an diesem Wochenende auch getan. Aber das ist ja schon mal ein Thema, was man in Zukunft sicherlich besser machen könnte, lieber Tobi.
Ja, nicht könnte, meiner Meinung nach
Müsste, sollte.
besser machen muss, weil und oder man stellt sich die Grundsatzfrage: Was soll der Sommer Grand Prix sein? Wohin will ich mit dem Sommer Grand Prix? Soll der Sommer Grand Prix eine bessere Trainingsform unter Wettkampfbedingungen sein? So sehe ich das Ganze jetzt. Oder ist es wirklich eine Wettkampfserie, die wirklich von Bedeutung ist, die auch Werbung für den Sport machen soll im Hinblick auf den Winter, die mittelfristig sich überlegt, wie kann sich denn ein Sport verändern? Wie können wir einen Sport moderner machen? Wie können wir auf Klimawandel, auf Wetterumschwung, auf äußere Bedingungen reagieren? Was kann ich denn ausprobieren? Mal versuchen, hey, vielleicht mal über andere Formate nachdenken, das Ganze anders aufzuziehen. Weil so wie der Sommer Grand Prix aktuell konzipiert ist, also wir sehen jetzt Wisla, dann sehen wir Courchevel und dann sind 6 Wochen überschlagen, Pause. Dann sind wir in Rüșnov in Rumänien. Wen wir da sehen werden, das weiß ich nicht. Also ich glaube, die deutschen Mannschaften, die wir gerade für Courchevel vorgelesen haben, die werden wir in Rumänien nicht sehen, in dieser Besetzung. Und dann ist wieder ein Monat Pause oder 5 Wochen und dann ist Klingenthal. Also, zwei Events innerhalb von einer Woche, 6 Wochen Pause, ein Event, 5 Wochen Pause, ein Event und vorbei. Das ist für mich, sind für mich Trainings, sind für mich Trainingslehrgänge. So sind Lehrgänge eigentlich konzipiert. Ja, aber das hat für mich mit einer Wettkampfserie, wie sie uns ja verkauft wird, nach außen, das ist der Sommer Grand Prix mit einer Gesamtwertung, mit einem Sieger dann, mit einer Siegerin am Ende, mit dem Trikot entsprechend dazu. Das ist es für mich nicht. Also, tut mir leid. Und wenn man uns das verkaufen will, dann, na, da müsst ihr früher aufstehen. Das lasse ich mir nicht unterjubeln. Ist ein Produkt, das für mich keines ist und das völlig ohne System und völlig ohne, ja, ohne Stringenz dann dahin gezogen wird. Und ja, wir kriegen keine Bilder zu sehen. Ich hatte dich vorhin gefragt, warum sehe ich denn auch auf Instagram oder auf YouTube keine Bewegtbilder? Und du hast erzählt, weil die FIS die TV-Rechte nicht dran hat. Ja, komm, es ist eure eigene Wettkampfserie und ihr habt nicht mal die Rechte dran, dort Bilder nach außen zu transportieren. Was hat das dann denn im größeren Sinne, was hat diese Wettkampfserie, wie sie jetzt dasteht, im übergeordneten Sinn denn für eine Grundidee, für einen Zweck? Was soll das sein? Ist mir in der Form völlig unklar.
Ja, ist irgendwo so ein, wenn man wirklich ganz böse ist, könnte man sagen, ist es ein Überbleibsel aus vergangenen Tagen, weil wenn ich mich zurückerinnere an meine Kindheit, meine Jugend, was der Sommer Grand Prix war, war das eine Serie, wo auch die allerbesten Skispringer Woche für Woche an den Start gegangen sind. Ich habe mir jetzt spaßeshalber mal nebenbei die Kalender aufgemacht aus den Saisons, wo ich das erste Mal beim Sommer Grand Prix war, in Hinterzarten jeweils, 2010 und 2013. Und ja, wenn ich mir das angucke, also die Dichte im Kalender einerseits, die Variation bei den Austragungsorten, 2010 waren es 9 Springen, 2013 waren es 11 Springen und dann halt auch die Leute, die da gewonnen haben. Wie gesagt, wir wollen ja denen, die jetzt in Wiesbaden vorne waren, nichts wegnehmen, aber es liest sich dann doch nochmal anders, wenn du in der Saison 2010 so Sieger hast wie dein Würstelfreund Adam Małysz, Kamil Stoch und Daiki Ito oder eben dann 2013 Namen wie Richard Freitag, Andreas Wellinger, wieder Kamil Stoch, Nuriaki Kasai, Anders Spardal, Jakob Janda. Und da muss man sagen, hat sich der Sommer Grand Prix aus einer Serie, wo wirklich Springen für Springen die absoluten Top-Athleten waren, hin zu einem absoluten Nischenwettkampf entwickelt. Und das ist sehr, sehr schade, weil wir uns total darüber einig sind, dass das verschenktes Potenzial ist.
Absolut. Kann ich dir nur zustimmen. Und man hatte es schon mal auf dem Niveau und hat es dann so massiv schleifen lassen. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich bitter. Und dass wir jetzt hier nur noch einen Wettkampfkalender mit 4 Stationen stehen haben, ist ja auch ein Unding. Also sorry, das hat dann mit einer Serie auch nichts zu tun. Also eine Vierschanzentournee geht, wie viele Tage? 12 Tage.
Ja.
Da haben wir auch 4 Stationen. Und dieses Ding zieht sich über
Drei
von August,
Monate.
ja, über 3 Monate und du hast auch 4 Stationen. Also,
Ja.
es tut mir leid. Also, kann ich nicht ernst nehmen.
Nee, und es ist auch einfach irgendwie widerspricht es ja auch dem, worüber wir uns ja stetig Gedanken machen und andere Sportverbände ja auch, die sich Gedanken machen, was können wir denn zusätzlich halt noch anbieten, gerade wenn man jetzt die Möglichkeit hat, wir sind nicht nur eine Halbjahressportart, sondern wir sind eine Ganzjahressportart, also wie es im Skispringen halt eben der Fall ist.
Ja, und das wird ja auch immer offensiv gesagt. Man ist die ganze Jahressportart und dann wird von Sandro Pertile über mobile Schanzen im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, eines unserer Lieblingsbeispiele, auch immer philosophiert. Und ja, aber das, was vor der Haustür ist, fang doch erstmal normal an und nutzt das Potenzial, dass du eine Sommersportart sein kannst. Weil andere Wintersportarten können das nicht. Ski Alpin, okay, dann musst du aber rüber nach Südamerika gehen. Da kannst du jetzt Skifahren.
Ja.
Aber hier in Europa, wo das Kernpublikum zu Hause ist und die Top-Athleten herkommen, ja, kannst du von den Wintersportarten, ist Skispringen noch die Wintersportart, die du mit Abstand am nächsten am Winter im Sommer durchführen kannst. Klar ist die Thermik auch immer eine andere. Und wir haben andere Bilder und so weiter. Wir haben andere Anlaufspur. Ja, alles klar. Aber selbst Langlauf oder Biathlon kommt im Sommer schon deutlich anders her, daher als im Winter. Und da ist der Kontrast im Skispringen. Denkt an diesen Weltcup, den wir in Wiesla ja mal hatten, der die Saison eröffnet hatte, der auf Matten gesprungen wurde. Man ist im Skispringen eigentlich gesegnet, dass man das das ganze Jahr tun kann. Und dann lässt man die Chance so leichtfertig liegen und nutzt das Potenzial nicht. Boah, finde ich extrem bedenkenswert, was da an strategischer Idee, an Planung, an Innovation, an ja, wie will ich denn in 10 Jahren aussehen? Wie will ich auch junge Leute für den Sport begeistern? Wie will ich den Sport nach außen transportieren? Es müssten alle Alarmglocken angegangen sein, als vor ein paar Wochen dieses Urteil mit der nordischen Kombination kam. Ich war bei Olympia, ich habe mich da auch umgehört. Beim Internationalen Olympischen Komitee ist nichts und niemand sicher für die Zukunft. Und deswegen musst du immer daran arbeiten, dein Sport, dein Produkt attraktiv zu halten und zu gestalten. Und wenn du die Möglichkeit hast, das auch im Sommer zu tun, dann nutz sie bitte. Und ja, deswegen finde ich das echt ein Wahnsinn und frag mich, was das übergeordnete Ziel sein soll. Ich kann keins erkennen.
Ich auch nicht, und ich befürchte, die Beantwortung dieser Frage hängt auch mit der Beantwortung der Frage zusammen, warum hat sich das Ding denn überhaupt so zurückentwickelt? Weil schaut euch Aufnahmen von Anfang der 2000er an, was da an den Schanzen los war
Ja.
und was jetzt heute an den Schanzen los ist, ja nicht nur in Deutschland. Da hat man unterwegs sicherlich auch einiges falsch gemacht, und man muss, finde ich, auch die Teams damit in die Pflicht nehmen, weil
Absolut, absolut.
letzten Endes. Ich verstehe sogar den Ansatz von Sandro Pertile zu sagen, er sucht das Gespräch mit den Teams und fragt sie, wie hättet ihr denn gerne den Sommer Grand Prix aufgestellt? Und dann kommt das Feedback von den Teams, ja, von uns sind diese Wettkampfpausen sogar gewollt, weil wir gerne zwischendurch die Trainingsblöcke einschieben. Dann muss aber auch die Frage erlaubt sein, ja, warum schickten ihr dann eure besten Mannschaften nicht?
Ja, definitiv. Das muss und kann nur im Einklang zwischen Verband, zwischen Veranstaltern und den Teams selber funktionieren. Und dann muss man auch den Teams sagen, okay, eure Trainingsblöcke, euer Trainingsprogramm, ja, verstehen wir, schön und gut, ist auch alles auf den Winter ausgerichtet, aber auch ihr wollt doch, dass euer Sport attraktiv bleibt und sich mittel- und langfristig überlegt, wie es denn weitergeht. Und das funktioniert nur, wenn ihr mitspielt. Und dann muss man im Endeffekt auch sagen, hey, ja, klar sind diese Trainingsblöcke und alles sind durchstrukturiert und die reisen genug im Winter. Aber sorry, dass ich mal 4, 5, 6 Termine in diesen langen Zeitraum einbaue, wo ich sage, hey, ich fahre dahin, messe mich auch mit den Besten, schau, wie ist denn der Trainingsstand, kann ja jeder für sich selber steuern. Will ich schon im Juli gut sein? Reicht es mir, wenn ich im September gut bin? Oder reicht es mir, wenn ich im November gut bin? Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber dass man da die Teams in die Pflicht nimmt und so sagt, hey, ihr müsst nicht jedes Mal mit voller Kapelle auftreten, aber jeder hat die Pflicht, 2, 3 Top-Leute mitzunehmen und im Rest darf man dann gerne auch jüngeren Athleten eine Chance geben. Das soll nämlich nicht wegfallen. Also, wir wollen ja den Winterweltcup nicht klonen, weil sonst haben Jüngere eigentlich gar keine Optionen mehr,
Richtig.
mal sich auf der Bühne zu beweisen. Aber dass man da die Teams in die Pflicht nimmt und zumindest sagt, da müssen auch Top-Leute mit dabei sein. So, und jetzt kommt mein erster, ihr wisst es, meine Biathlon-Vergleiche, ich liebe sie. Das neu geschaffene Loop One Festival hat letztes Jahr zum allerersten Mal stattgefunden im Münchner Olympiapark. Ich war da selbst vor Ort. Und das war ein grandioses Event. Haben sie super gemacht. Die Leute sind in den Olympiapark gestürmt und haben das echt genossen. Und du hast gemerkt, mit dem Konzept, das sie sich vorher überlegt hatten, haben sie diese Leute auch in den Münchner Olympiapark geholt. Ich will noch nicht zu weit gehen. Da wird es noch ein, zwei Vergleiche geben. Aber bevor das Event im Endeffekt offiziell verkündet wurde, was hat der Weltverband gemacht? Er ist zu den Teams gegangen und hat gesagt, ihr müsst uns hier Top-Athleten nach München schicken. Weil eigentlich gab es im Biathlon immer eine Sommer-WM. Diese Sommer-WM gibt es nicht mehr. Die wurde gestrichen, weil die Teams sind nicht hingefahren. Da gab es nämlich keine Pflicht, sozusagen zu sagen, hey, da müssen die Top-Leute hin. Das war jedem selbst überlassen. Und die deutsche Mannschaft hat dann einmal, als in Ruhpolding war, glaube ich, 2023 oder 22, da hat man die Top-Leute, Denise Hermann-Wick damals, Philipp Horn und so weiter, hingeschickt. Warum? Klar, weil es in Ruhpolding ist, hat man halt den Trainingsblock in Ruhpolding, kommen ja eh super viele daher, hat man halt gesagt, okay, cool, ist dann Training unter Wettkampfbedingungen. Aber in den Jahren danach hat man die B-Mannschaft hingeschickt. Es gab mal eine war das in der Slowakei, glaube ich, das sind zwei deutsche Athletinnen privat hingefahren, weil sie gesagt haben, okay, wir machen das jetzt einfach mal für uns. Und die waren in dem Moment in keinem Kader gelistet, sind da hingefahren. Die eine, Marion Deigentisch, ist sogar noch Weltmeisterin geworden. Ja, sie haben das dann auf private Initiative gemacht. So, aber es gab damals keine Pflicht sozusagen, dass du deine Top-Leute zu einer Sommer-WM schickst. Und dann hat man sich im Verband überlegt, was machen wir? Lassen wir das einfach so weiterlaufen? Nee, machen wir nicht. Sie haben dann gesagt, okay, um die regionalen Stützpunkte auch zu supporten, setzen wir lieber auf kleinere, regionalere Events, wo dann die heimischen Talente und aus den umliegenden Ländern im Endeffekt sich dort auch messen können. So, da gibt es dann die offene deutsche Meisterschaft, da laufen dann Leute aus der Schweiz mal mit, aus Italien sind mal vereinzelt Athleten dabei und aus Österreich und so weiter. Das gibt es in vielen kleineren Ländern auch, vor allen Dingen in Osteuropa. Da hat man gesagt, okay, das ist eine Säule und dieses größere Event ist dann eben dieses Loop One Festival in München. Aber da müssen die Top-Nationen ihre Top-Athleten schicken. Und wer war da? Es war Lou Jeormonod da, es war Quentin Fillon-Maillet, Erik Perreault war da. Die Norweger haben ihre Top-Leute, Ståle Holm-Lagreid und so weiter. Olympiasieger, Gesamtweltcupsieger, Medaillengewinner, die waren alle da in München. Und die Leute, die Eintritt bezahlt haben, ein Teil musste keinen Eintritt bezahlen für das Festival. Rund um die Strecke, der Olympiapark, war kostenlos. Aber auf der Haupttribüne, wo du den Schießstand siehst, da hast du Eintritt bezahlen müssen. Und die Leute haben Eintritt bezahlt für genau diese Topstars und diese Top-Leute. Und die Tribüne war ausverkauft. So, gute Mischung. So, und es hat nicht jede Mannschaft die volle Kapelle aufgeboten, aber zwei, drei Top-Leute waren da mit dabei. Und so kann es doch auch funktionieren. Aber die Absprache war da. Und die Verbände und die Teams, da gab es auch einige, die gesagt haben, oh, passt uns nicht. Ja, da hat man im Vorfeld dann gehört, ist scheiße, wir sind gerade im Höhentrainingslager, müssen da jetzt nach München. Ja, da war das Geheule groß, dann sind sie nach München und haben gesagt, boah, ist das cool hier. Also, da waren Athleten dabei, die sich beschwert haben, weil in der Theorie auf ihrem Trainingsplan im Zettel hat es nicht reingepasst. Die standen da, sehen den vollgepackten Olympiapark und sagen: Cool, ist gut.
Ja.
Bin froh, dass ich hier bin.
Ja, und sowas im Skispringen zu schaffen, das klingt eigentlich fast so gut, um wahr zu sein. Aber wir haben uns natürlich trotzdem unsere Gedanken gemacht, was man denn tun könnte. Möchtest du uns deine Idee vorstellen, lieber Tobi?
Ja, ist jetzt wirklich einfach nur mal ein bisschen Brainstorming, was mir so kommt. Das ist alles nicht ausgereift, aber was wäre denn, wenn man sagt, man nimmt sich, sagen wir mal, vier Orte, wählt man sich aus. Was müssen die vier Orte erfüllen? Whistler hat es vorgemacht und es gibt da andere Orte, die meiner Meinung nach prädestiniert sind. Die Leute müssen Bock auf Skispringen haben, also es muss ein Ort sein, in dem du ein Einzugsgebiet hast, wo du weißt, da können wir entsprechend auch Fans generieren und Fans im Endeffekt an die Schanzen holen. Was natürlich niemals sein darf, wenn du sagst, hey, wir machen ein neues Produkt, eine neue Sommerserie, dass da 50 Leute zuschauen. Weil dann kannst du es vergessen.
Ja.
Diese Serie muss zumindest in einem Livestream kostenlos zu sehen sein. Idealerweise noch arbeitest du, kooperierst du mit Fernsehstationen. Es geht ja, zum Beispiel auch in Deutschland. Siehst du zum Beispiel Klingenthal und sagst, nimm zur Not den Mitteldeutschen Rundfunk. Da läuft es ja meines Wissens nach in Klingenthal und wir kooperieren. So, wenn man jetzt sagt, man wählt zum Beispiel Klingenthal auch, wo ja die Zuschauerresonanz tatsächlich auch ganz gut ist, wäre zum Beispiel auch so ein Ort, den man ins Auge fassen könnte. Man könnte über Whistler, über Zakopane sprechen. Man kann über Oberstdorf sprechen, Planitzer sowieso. Das heißt, vier Stationen, nimm dir vier Kernländer. Polen, Deutschland, Österreich, Slowenien. Da schlägt das Herz des Skisprings. Und such dir vier Orte aus, die passen. Das müssen nicht die zwangsläufig die Orte aus dem Winter sein. Zum Beispiel, und es darf auch gerne eine Normalschanze mit dabei sein. So Hinzenbach zum Beispiel verknüpfe ich immer mit einem Sommer-Grand Prix. Und da kann man doch vielleicht sagen, hey, das ist unser österreichischer Part, den wir in diese Vierer-Serie, das können auch fünf sein, das können auch sechs sein, weniger als vier finde ich schwierig. Und dass man im Endeffekt daraus so eine kleine eigene Serie bastelt, wo du einmal im Monat die Top-Athleten der Szene an bekannten Orten, wo du entsprechend weißt, hier gibt es ein Fanpotenzial, dass unsere Tribünen voll sind, hol sie an diese vier Orte und mach eins im Juli, mach eins im August, mach eins im September und mach eins im Oktober. Wenn du daraus eine wirklich, so könnte man anfangen. Und wenn man sieht, hey, das funktioniert, dann mach sechs Stationen draus, müssen die Teams natürlich auch mitspielen, aber auch sie werden ja davon profitieren. Der Sport würde attraktiver, Sponsoren kannst du generieren, du holst die Fans im Endeffekt zu deinem Event. Dann das, was ich vorhin über den Olympiapark gesagt hatte. Ja, warum war denn der Olympiapark proppevoll? Weil natürlich der Eintritt auch kostenlos war. Ich habe so viele Freunde und Bekannte aus München, die sind da mit ihren Kindern einfach mal hingegangen, haben gesagt, okay, spannend, ist Biathlon im Olympiapark. Und da gibt es Mitmachaktionen. Da kann man mal an den Schießstand, da kann man mal Skirollern ausprobieren. Dann gab es so ein bisschen Schlitten, Simulationsfahren und Dart spielen und einfach so ein Familienfest im Sinne und im Zeichen des Sports. Es ist so wahnsinnig schwer geworden, junge Leute für einen Sport zu begeistern. Und du musst jetzt anfangen, die jungen Leute für deinen Sport im Endeffekt zu gewinnen. Aber dann musst du auch was tun. Und nicht einfach sagen, ja gut, wenn sie kommen, kommen sie, wenn sie nicht kommen, kommen sie nicht. Und der Biathlon-Weltverband handelt da auch auf eigene Tasche, auf eigene Rechnung. Also es ist nicht so, dass du nur anhand der Eintrittskarten da im Endeffekt das Ding refinanzierst, aber sie sagen, wir investieren jetzt, um in der Zukunft letztlich profitieren zu können. Und dann mach doch aus diesen vier Orten, aus diesen vier Veranstaltungen, lass dir dann da auch was einfallen. Und mach nicht das, was du immer machst. Ja, wir machen eine Quali, wir machen Wettkampf, machen eine Quali und machen Wettkampf. Und manchmal lassen wir die Quali weg. Nee, dann lass dir was einfallen. Zeig doch auch mal andere Formate. Dieses Red Bull Target Jumping, was wir in Zakopane nach der Saison sehen, ist ein ganz tolles Format. Ich finde das super. Das ist nichts, was ich ab November sehen will, wenn es um Weltcup-Punkte geht. Denkt, da sind wir uns einig.
Ja.
Aber zeig doch den Leuten auch mal, dann sagst du meinetwegen, wir machen einen Wettkampf, einen klassischen Wettkampf am Sonntag und am Samstag machen wir sowas in diese Richtung. Und da verlangen wir keinen Eintritt. Kommt an die Schanzen. Wir bauen kleine Minischanzen auf für die Kinder, dass sie da springen können. Da sind die Polen ja eh super weit mit ihrer Akademia Lotnica, was sie wirklich durchs ganze Land bringen. Mach irgendwelche Simulationen mit diesen, wie heißen diese virtuellen Brillen und keine Ahnung.
360 Grad, ja genau, ja.
Genau, dafür ist der Boomer zu alt für so Zeug.
Ja.
Aber es geht ja nicht um den Boomer, es geht ja um die Kinder. Dann mach irgendwas mit Windkanal ähnlich, mit Flugsimulatoren ähnlich. Da wird es sicherlich kostengünstige Methoden geben, wo du letztlich sagst, hey, ich als Familienvater habe Kinder im Alter zwischen 5 und 10, ist doch spannend, ist doch mal was anderes. Sie können dahin, können sich in verschiedenen Sachen ausprobieren. Du bist die FIS, der Internationale Skiverband. Du hast noch andere Sportarten. Dann lass sie doch mal auf Skirollern mal ein bisschen langlaufen. Simuliere einen kleinen Hang, wo du auf Grasmatten mal ein bisschen Skifahren probieren kannst. So, mach daraus einfach ein Volksfest des Sports mit sehr leicht ermöglichtem Zugang. Wer am Sonntag auf der Haupttribüne sitzen will, der muss zahlen. So, aber rundherum mach den Zugang so einfach wie möglich. Mach Autogrammstunden, wenn du in Whistler bist, machst du Autogrammstunden mit deinen Top-Athleten. Wenn du in Klingenthal bist, Dann Herr Wellinger, Frau Freitag, bitteschön zum Autogrammstand unterschreiben am Samstag. Und dann findet dieses Target Jumping zum Beispiel statt. Das man super cool promoten und vermarkten und verkaufen kann. Und alles nur Ideen, aber lasst euch verdammt nochmal was einfallen. Und zwar an den Orten, an denen Skisprungbegeisterung herrscht. Und wenn sowas funktionieren könnte, könntest du andere Orte im Endeffekt dann noch mit ins Betrieb nehmen. Aber so wie ich das hier sehe, man schwimmt in seiner eigenen Suppe und denkt, ja, mein Kopf wird schon oben bleiben in der eigenen Suppe, gell? Ich ersaufe nicht in meiner eigenen Suppe. Aber wenn du langfristig so weitermachst, ersäufst irgendwann in deiner eigenen Suppe. Und dann musst du halt mal überlegen, ob man hier nicht mal einen kompletten Turnaround macht für Sponsoren. Wenn du das gut und richtig gestaltest, ist das super attraktiv. Dann können die großen Sponsoren im Skispringen, die können sich da voll austoben und voll ausleben. Hol die Fernsehsender, hol Streaming-Anbieter mit ins Boot, mach eine klare Social-Media-Kampagne. Ich sehe nicht einen Sprung aus Whistler bei Instagram. Nicht einen Sprung. Leute, was ist denn los? Also, ich bin weit entfernt von einem Marketing-Spezialisten, aber das kann doch nicht wahr sein. Das tut mir leid im Jahr 2026. Geht nicht. Deswegen ist jetzt alles nur mal was Erstes, was ich mir überlegt habe, aber. Meiner Meinung nach muss es in so eine Richtung gehen. Top-Athleten, attraktive Standorte, leichter Zugang für die Menschen, vor allen Dingen für Kinder, buntes Rahmenprogramm, weg aus dem alten Muff. Ohne den alten Muff zu verleugnen, er muss schon auch noch da sein, es soll auch noch da sein, aber bisschen mehr Pep. Was sagst denn du zu meinen Ideen?
Frisches Blut, ja total. Ich finde da großen Gefallen dran. Ich frage mich auch, warum das auch verloren gegangen ist, weil ich kann mich erinnern, als ich das zweite Mal in Hinterzarten war, 2013, da gab es ein Rahmenprogramm. Da gab es am Donnerstagabend, meine ich, gab es ein Fußballspiel auf dem Sportplatz des Fußballvereins mit Promis aus der Skisprungszene. Da stand dann Andreas Bauer im Tor und Andy Witthölzl ist gestürmt und Tom Hilde hat mitgespielt und all solche Geschichten. Wenn die Leute eh vor Ort sind, dann kannst du sie in der Art und Weise auch einspannen, weil ganz im Ernst, gerade im Sommer können solche Tage ja auch endlos lang werden. Und dann gab es im Auslauf von der Schanze gab es eine Aktion oder es gab. Was haben sie denn gemacht? Ich glaube, sie haben ein Dosenschießen gemacht, wo irgendwie Bierfässer gewinnen konnten. Ich meine sogar, dass unsere liebe Expertin Ulrike Gressler da ein Bierfass gewonnen hat.
Oh,
Solche Geschichten bin
das
ich.
muss ich aufklären. Das muss ich aufklären.
Ja, ich muss ich sie nochmal fragen. Aber also ich weiß auf jeden Fall, dass sie da dabei gewesen ist und sich auch gar nicht schlecht geschlagen hat am runden Leder. Das weiß ich noch. Und weil du das Target Jumping angesprochen hast. Du musst ja gar nicht mal zwingend auf das Format des Springens zu gehen. Aber es wäre ja schon mal cool zu sehen, dass Leute mit anderen Leuten in einem Team zusammenspringen, mit denen sie sonst nie zusammenspringen würden. Warum stellt denn Martin Schmidt seine Mannschaft so zusammen? Weil er sagt, ja, ich habe halt meine Favoriten in gewissen unterschiedlichen Nationen und bin mal gespannt, wie die so als Mannschaft harmonieren. Und das da mal neue Reize zu setzen, das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Target Jumping kannst du natürlich trotzdem machen. Oder du machst sowas Verrücktes wie, was es eine Zeit lang noch im COC gab, in Iron Mountain, dass du die Leute mit Vollstoff von oben runterfahren lässt und dann mal guckst, wer überlebt. So, ganz grausam gesagt. Aber ne, so mal ein Stückchen weiter einfach gedacht. Das finde ich cool. Und du hattest mir ja noch aufgetragen, dass ich mir auch Gedanken machen sollte über die Orte. Du hast mir ja drei vorgegeben und dann explizit dazu geschrieben, bitte Gedanken machen um Ort 4. Ich habe mir jetzt um zwei Orte sogar Gedanken gemacht. Du hattest geschrieben, Wisła, Planica, Oberstdorf. Wisła bin ich voll dafür, können wir drin lassen. Brauche ich persönlich auch im Winter nicht. Die können ihren Sommer-Grand Prix gerne machen mit allem Zip und allem Zapp, aber im Weltcup brauche ich das ehrlicherweise nicht, weil einerseits du hast genügend andere Orte, die Schlange stehen. Und zweitens, die Weltcups in Wismar sind jetzt auch kein Burner, nicht zuletzt dadurch, dass die Schanze in den seltensten Fällen gut präpariert ist. Aber Planitza fand ich super. Verstehe ich sowieso nicht, dass die im Sommer so wenig machen. Machst es halt auf der Großschanze. Die Normalschanze da würde ich explizit meiden. Die hat schon zu viele Knie auf dem Gewissen. Und dann hattest du geschrieben, Oberstdorf. Ja, von mir aus, ich.
Nee, da würde ich auch Klingenthal sogar gehen, würde ich sagen, hey, das muss ein bisschen verteilen auch. Oberstdorf hat genug Prominenz im Skispringen.
Ich bin Team Hinterzarten, aber
Auch in Ordnung, auch in
bei uns
Ordnung.
ja.
Deutschland. Es muss irgendwo in Deutschland sein, wo du weißt, wir
Ja.
kriegen hier auch Leute ins Stadion.
Und Ort Nummer 4.
Yes.
Ein Abendspringen im Spätsommer, sagen wir Mitte, Ende September. Die Sonne geht hinunter, die Berge werden ins rote Licht getaucht. Und genau diese Berge siehst du auch vom Anlaufturm dieser Schanze. Und du blickst auf eine belebte Stadt, die zu jeder Tages- und Nachtzeit und auch zu jeder Jahreszeit von den Touristen gestürmt wird. Innsbruck. Innsbruck hatte bis vor 12 Jahren, war es, glaube ich, roundabout, hatten die auch immer mal wieder Sommer-Grand Prix. Seitdem aber nicht mehr. Und jetzt, liebe Freunde, kommt endlich diese vermaledeite Flutlichtanlage. Ja, dann macht's doch ein Flutlichtspringen im Spätsommer in Innsbruck. Wie geil wäre das denn bitte? Das wäre mein Vorschlag für Ort Nummer 4. Gut zu erreichen, du hast die Touris sowieso da, es ist eine Wintersportstadt. Beste.
So, dann machst du noch ein schönes Konzert im Berg Isel.
Oh, DJ Ötzi am Berg Isel.
Also der DJ InStyle muss nicht auflegen und auch nicht DJ Ötzi, aber dann lass eine traditionelle österreichische Band da spielen. Mach da ein tolles, buntes Rahmenprogramm, verlang 5 € Eintritt und gut ist.
Ist günstiger, als wenn du dir die Schanze als Touri anschauen möchtest, wohlgemerkt. Ja.
Ja, also, so. Und
Ja.
dann ist Innsbruck eine sensationell gute Wahl. Und was du da für tolle Bilder erzeugen könntest. Und sie
Meine
sind doch
Rede.
eh dort. Dort wird doch trainiert, trainiert, trainiert an der
Ja.
Bergiselschanze. Da geben sich doch die Nationen die Klinke in die Hand.
So ist es. Ja. Also verstehe ich nicht, warum man das. Gut, jetzt meine Idee mit dem Flutlichtspringen ist klar, warum man das nicht gemacht hat, aber warum man nicht auf andere Konzepte mal gesetzt hat.
Ja, und du hast ja auch geschildert, es waren ja eigentlich viele Dinge schon da. Aber man hat es dann einfach nicht mehr wirklich verfolgt und hat es so auslaufen lassen. Und jetzt die aktuelle Springer-Generation ist natürlich damit auch nicht groß geworden. Wenn die von Anfang an, wenn die als 17-, 18-jährige Springer gesagt hätten, boah, Mai, hätte ich Bock, ey, mich mit den Top-Leuten zu messen, auch im Sommer. Und da alles reinzuwerfen, um da mal mit dabei zu sein, vor einer coolen Kulisse. Da bin ich schon als 10-Jähriger hingegangen und bin auf einer Minischanze mal gesprungen. Da habe ich meinen ersten Kontakt zum Skispringen gehabt. Und 10 Jahre später sitzen alle meine Freunde hier und haben eine coole Zeit, verbringen ein cooles Wochenende mit tollem Rahmenprogramm und ich kann da dabei sein. Da würden die da jetzt auch anders drüber denken. Aber diese Generation ist ja mit einem Produkt aufgewachsen, das null Wertigkeit hat.
Ja.
Muss man leider so hart sagen.
Ja, ist sehr bedauerlich. Ich könnte mir vorstellen, dass halt auch viel dann in der Zwischenzeit ist ja auch vieles dazugekommen, was den Veranstaltern abverlangt wird seitens der FIS. Also die Kosten sind ja seitdem nur noch mal in die Höhe gestiegen. Deswegen ist ja dann der ein oder andere auch verschwunden. Aber wenn du ja sowohl als internationaler als auch als nationaler Skiverband ein ernsthaftes Interesse daran hast, die Sportart oder die Popularität der Sportart zu erhalten oder sogar bestenfalls auszubauen, dann musst halt mal den einen oder anderen Groschen auch in die Hand nehmen. Und der Wille fehlt aktuell auf jeden Fall. Ich glaube, so viel können wir sagen.
Ja, und eine Erfolgsgarantie gibt es auch nicht,
Sowieso
aber
nicht,
ich
ne?
kann eine Garantie geben, dass sich diese Serie in diesem Zustand nicht etablieren wird.
Nee, das erledigt sich früher oder später wahrscheinlich dann leider von selbst.
So
Und
ist
das wäre
es.
ein Jammer, wenn es so käme.
Ja, weil es eine total verpasste Chance ist. Und der Sport wird in 10, 20 Jahren mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert sein. Und die sind jetzt schwer abzusehen, aber du musst jetzt aktiv werden und nicht erst dann, wenn der Zug schon losgefahren ist, zu sagen, ha, ich kaufe mir noch ein Ticket und gehe mal zum Bahnsteig. Und vielleicht steht dann da kein Zug mehr und dann kannst du auch nicht mehr mitfahren.
Das Weltgeschehen ist leider nicht wie die Deutsche Bahn. Es kommt in den seltensten Fällen was später, sondern eher früher.
So, haben wir die Deutsche Bahn auch noch untergebracht? Dann
Check.
habe ich meine Ideen hier platziert, du natürlich auch. Deswegen
Ja.
ja, war mir echt mal ein Anliegen, da grundsätzlich mal drüber zu sprechen, weil es ist ja auch für uns Journalisten super, super unattraktiv, muss man ja leider auch dazu sagen. Also,
Absolut, ja.
ich habe ja überhaupt keinen Reiz. Na klar, gehe ich nach München zum Loop One Festival. Es ist für mich super. Da treffe ich die internationale Szene, kann eine Bestandsaufnahme einen Monat vor dem Saisonstart machen. Sie sind alle da, sie sprechen mit uns. Die Athleten sind auch viel entspannter, weil es eine andere Atmosphäre ist. Und super viele Legenden des Sports kommen, mit denen kann man Gespräche führen. Das ist Sport zum Anfassen. Und dass man so eine Chance so fahrlässig liegen lässt und sagt, ja, gehen wir halt mal dahin, machen unser normales Programm. Ja, mal schauen, wer zusagen wird. Machen wir einen Wettbewerb, packen wir unsere Tasche und fahren weiter.
Ja, das soll es dann von diesem Thema gewesen sein. Ich fand den Ausflug super. Ich finde, er passt auch wunderbar in die Folgen, die wir in diesem Sommer so gemacht haben. Das war ja sowieso bunt wie ein Blumenbeet. Also von daher sehr cool, dass wir das in dieser Folge mal thematisiert haben. Und ich bin mir sicher, es wird auch den ein oder anderen Zuspruch von euch da draußen so geben. Und vielleicht habt ihr ja noch sogar noch andere Ideen. Wenn dem so ist, schreibt uns das gerne. Vielleicht machen wir zu so einem großen Thema auch noch mal eine gesonderte.
Ja, und schreibt es uns auch, gell? Der Luis und ich, wir haben das hier auch alles nicht erfunden. Das sind nur unsere Gedanken.
Ja.
Und wenn ihr sagt so, hä, ihr sitzt da in Bielefeld und Rosenheim, ja, auf eurem Bürosessel und habt die ganz tollen Ideen, aber so leicht sind die Sachen nicht umsetzbar. Es ist ein Schmarrn, was ihr erzählt. Gebt uns Feedback bitte. Oder ob ihr sagt, ja, ich finde den Sommer Grand Prix so geil. Kann ja auch sein. Also, ich will hier niemanden eine Meinung vorschreiben. Deswegen, ja, würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen Feedback bekommen. Und vielleicht hört ja auch irgendjemand zu, der da wirklich auch entscheiden kann und solche Ideen vielleicht auch mal weiterträgt. Müssen nicht zwangsläufig unsere sein, aber dass man wirklich auch mal an die kurzfristige, mittelfristige und auch langfristige Zukunft des Skispringens denkt, weil, nochmal mein Satz, es ist beim IOC keiner sicher. Kein näher.
Und das sollte Warnung genug sein. Damit würde ich sagen, machen wir den Laden dicht für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Tobi, dass du diese Folge mitgemacht hast. Hat wie immer großen Spaß mit dir gemacht, zu fachsimpeln und auch ja, mal ein bisschen größer zu denken in dem Sinne.
Oh ja. Ein paar Ideen austauschen. Schadet nie. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Danke dir, Luis.
Euch danke fürs Zuhören. Wie gesagt, Feedback jeder Art gerne über die bekannten Kanäle und dann dauert es ja nur mehr eine Woche, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Dann zu einem mit Sicherheit nochmal deutlich hochkarätiger besetzterem Sommer Grand Prix in Courchevel als jetzt der in Wismar. Bis dahin, eine gute Zeit euch. Frohes Schwitzen und blickt so weit es geht.